Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
So, hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr 2026. Wir haben uns mal wieder eingefunden für den QM-Talk und starten frisch ins neue Jahr. Direkt auch mit einer kleinen Veränderung, denn neben dem Michael haben wir heute tatsächlich auch einen weiteren Gast. Und den möchte ich gleich herzlich begrüßen. Das ist der Markus Henke, der bei der SKF Group Supplier Quality Manager ist und der uns heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht hat, wofür er sich persönlich sehr, sehr interessiert. Und jetzt erstmal Hallo in die Runde, Michael.
Hallo, hallo Michael, hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo an alle, die wieder zuhören, auch sanft ins Jahr 26 gefunden haben. Auf ein neues. Schön, dass ihr alle da seid.
Und natürlich hallo an unseren Gast Markus.
Hallo, auch zusammen an die ganze Runde. Freut mich, dass ich heute bei eurem Podcast teilnehmen kann und ein bisschen was erzählen kann über das Thema, was mir so unter den Nägeln brennt.
Ich finde, was ist sehr. Gut, du bist heute der Hauptstar.
Genau, vielleicht für unsere Zuhörer, wie es dazu gekommen ist tatsächlich, denn der Markus hat sich unseren Podcast mal angehört und fand das ganz spannend und weil er sagt, hey, ich habe da auch ein Thema, was ich mega interessant finde, haben wir uns mal zusammengesetzt und darüber ist es jetzt so gekommen, dass wir tatsächlich jetzt mal hier in der Dreierrunde sitzen und eine kleine Pause, sage ich mal, von unserem ISO 9001-Reihe machen, die wir noch Ende letzten Jahres am Laufen haben und mal ein Thema rausziehen. Und dann würde ich sagen, Markus, die Bühne ist deine. Welches Thema hast du uns mitgebracht?
Das Thema 5S beziehungsweise Thema Digital 5S. Also viele kennen die 5S-Einführungen in den Fertigungsbereichen über Sortieren. Und durch diese Einführung, die wir bei uns auch in der Fabrik momentan sehr stark betreiben, wieder 5S ist sehr im Fokus, kam auch die Idee, das Ganze in den Büros umzusetzen, auf digitaler Ebene. Und da ist es so ein Anliegen von mir, diesen Transfer von dem physischen 5S in das digitale System am Arbeitsplatz so zu integrieren, dass es auch wirklich Anwendung findet. Und ja, und habe ich gemerkt, man kann es nicht eins zu eins kopieren, das physische 5S auf den digitalen Arbeitsplatz. Da muss man ein bisschen umdenken. Und da habe ich mich sehr mit dem Thema befasst und habe da ein kleines Konzept ausgearbeitet.
Wir sind schon sehr gespannt. Ja. Ich würde sagen, wir steigen vielleicht noch mit einer kleinen Erklärung so ein bisschen ein, in die, die das 5S-Konzept noch nicht kennen. Kannst du es so ein bisschen kurz umreißen, so ein bisschen skizzieren für die, die neu in dem Thema sind?
Ja, 5S ist ja eine dieser Kaizen-Methoden und besteht aus fünf Elementen. Daher der Begriff 5S und der Begriff S. Das sind fünf Begriffe, die heißen Sairi, Saiton, Saiso, Saiketsu und Shizuke. Ich hoffe, ich habe das Ganze auch richtig ausgesprochen. Und dem Ganzen gibt man dann auch einen deutschen Namen. Also sind fünf Stufen, die man durchführt. Man beginnt in der ersten Stufe mit dem Aussortieren. Das ist der erste Schritt, also Sortieren des Ganzen. Die zweite Stufe wäre dann
Aufräumen. Ich glaube, Deutschland ist, wenn ich kurz reinholen kann, weil ich habe es nämlich auch schon mal in einem Fertigungsbetrieb und ich glaube, Deutsch nennen wir es, haben wir 5a oder irgend sowas. Es kann sein, dass das unter 5a noch kommen. Ich kenne es unter Aussortieren, Aufräumen, Arbeitsplatz, Sauberkeit, anordnen und verbessern. Also das ist so die Dinge, die man so im Groben und Ganzen hat, wenn ich das ganz grob noch richtig im Kopf habe. Und ich fand immer, oder was ich am wichtigsten finde, war bei mir am ersten Spaß macht. Und das war bei dir, das erste S halt auch im Originalen, ist das Aussortieren,
Das
was nichts
Sortieren, ja.
anderes wie bedeutet, wie werf weg, was du nicht mehr brauchst. Ja.
Richtig.
Ja.
Also
Ja.
ich glaube, das System gibt es auch in vielen unterschiedlichen Begriffen, wie du sagst, mit A und mit S. Also die Begriffe werden, wenn man versucht, das Ganze ins Deutsche irgendwo zu transferieren, ist es mit dem Sortieren, mit dem Systematisieren, mit dem Säubern,
Ja.
Standardisieren und die Selbstdisziplin. Das sind diese
Genau.
fünf Schritte und auch gerade der erste, wie du sagst, der erste Punkt, dieses Aufräumen, hat einen riesengroßen Effekt. Da sieht man total viel, was man am Anfang macht. Und mit der wichtigste Punkt ist aber auch der letzte, die Selbstdisziplin. Das ganze System bricht zusammen, wenn man es als einmalige Tätigkeit, einmalige Aktion durchführt, generiert man diese typischen Sägezahnkurven, die man im Qualitätsbereich kennt. Man steckt viel Energie rein und das ganze System schläfen auch wieder ein, wenn man nicht das ganze Thema Selbstdisziplin wirklich den letzten Punkt kontinuierlich an sich arbeitet und auch das Ganze wieder eigentlich fast alle Stufen von Anfang an kontinuierlich wieder wiederholt. Das sind die fünf Stufen und in den Fertigungsbereichen ist es natürlich wesentlich, sieht man die Effekte wesentlich mehr, gerade bei den Aufräumen, wenn man in Fertigungsbereichen irgendwas aufräumt, dann und meistens stellt man dann auch so eine Ausschusskiste hin und sammelt auch das Ganze, was man beim im ersten Schritt aussortiert hat. Und dann sieht man auch, was man aussortiert hat, was man auf Seite bringt ich sag mal, an Waste, an Müll, an was man mit sich rumschleift im täglichen Arbeitsumfeld, was man eigentlich gar nicht braucht. Das zieht man mit sich die ganze Zeit mit. Dann zieht, das ist der größte Effekt, der visuelle Effekt, den man im ersten Schritt eigentlich da hat. Ja.
Ja. Durftest du das in der Produktion, ja, du hast erzählt, ihr habt es in der Produktion auch umgesetzt. Durftest du das in der Produktion auch schon mit begleiten? Also hast du diese Hardware oder nennst mal die Produktionsumstellung mit begleiten dürfen? Warst du da auch, war das auch mit ein Thema für dich oder bist du eher so der in das Digitale jetzt mit dazukommt? Oder andersherum, hatte ich das Thema erst dann tangiert, wie der 5S-Beauftragte bei dir im Büro stand und wollte ein Klebeband um deinen Buntstift machen, den du auf dem Schreibtisch liegen hattest.
Nein, also vorab bei dieser aktuellen 5S-Welle, die wir gerade ausrollen, bin ich physisch nicht dabei. Jedoch hat mich das Thema schon bei meiner Diplomarbeit als allererstes verfolgt. Das war das erste Thema, wo ich auch mit dem Qualitätsmanagement so in Kontakt gekommen bin. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Das war 2006, irgendwas um den Dreh rum. Habe ich das erste Mal so ein 5S-System eingeführt in den Fertigungsbereich. Das heißt, da kam ich das erste Mal wirklich in Kontakt mit diesem ganzen Thema 5S. Und seitdem verfolgt mich das Ganze eigentlich nebenbei immer wieder kontinuierlich. Und durch diese neue Welle in der Fertigung und auch jetzt in den Büroarbeitsräumen bin ich mit dem Hintergrundwissen, was ich von damals habe, nochmal tiefer in das ganze Thema eingestiegen und habe mich da sehr für interessiert. Und auch wie man das Ganze eigentlich idealerweise auch in den Büros umsetzen kann.
Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema an sich, weil ich kenne 5S tatsächlich so wirklich auch als diesen systematischen Ansatz zur Arbeitsplatzorganisation. Also gerade auch vor allem in der Produktion kenne ich es halt, wo man halt so, wie du schön gesagt hast, Verschwendung vermeiden will. Du willst das Ganze transparenter machen und halt einen stabileren Prozess machen, der sich ja durchaus, wenn wir über Ausschuss reden, ja natürlich auch monetär niederschlägt. Weil ich glaube, das ist auch, oder sehe ich zumindest immer, wenn ich in der Produktion unterwegs bin, weil Ausschuss kostet ja auch Geld, wenn dann plötzlich so ein Kanister riesenvoll ist und da kommt ja einiges zusammen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, beziehst du es jetzt hauptsächlich auch so ein bisschen auf den Arbeitsplatz selber im Büro und dann auch zielgerichtet auf den digitalen Arbeitsplatz.
Richtig, auf den digitalen Arbeitsplatz. Wie du sagst, komplett richtig, bei 5S, bei dieser Systematik, was ist der Gedanke dabei? Es geht darum, Verschwendungen zu vermeiden, beziehungsweise Kosten. Man möchte Kosten reduzieren und wo hat man Kosten bei Verschwendungen? Und bei 5S gibt es die sieben Arten der Verschwendungen, die damals in diesem Produktionssystem detektiert wurden. Das ist das Thema. Der erste Verschwendung ist Überproduktion, zweite Thema Wartezeit, Transport, Überbearbeitung, Bestände, Bewegungen und Fehler. Das sind die sieben Arten der Verschwendung, die damals detektiert wurden. Und die versucht man durch dieses 5S-System zu vermeiden in den Fertigungsbereichen. Und jetzt muss man sich das Ganze überlegen, welche Arten der Verschwendung, wenn ich das Ganze in einem Büroarbeitsplatz übertragen möchte, welche Arten der Verschwendungen habe ich denn da im Büro? Mein Gedanke ist, ich sitze am PC in den Arbeitsplätzen. 90% meiner Tätigung verbringe ich vor dem Monitor, verbringe ich an meinem Laptop und arbeite 90%. Das heißt, wenn ich Verschwendungen vermeiden möchte, muss ich mich auf diese 90% meiner eigentlichen Tätigkeiten am PC fokussieren und nicht diese Nebentätigkeiten, wie du sagst, ich markiere den Stift, wo er am Schreibtisch liegt oder wie ist die Kaffeemaschine aufgeräumt, wie sind die Ordner da. Ich meine, das Thema Ordner, das ist ein Auslaufmodell. Viele Arbeitsplätze haben gar keine digitalen, keine Blätter mehr, sondern es ist alles nur noch digital. Das heißt, da muss man ein bisschen umdenken und fokussiert sich dann auf diese 90% Tätigkeit am PC und nur so, welche Verschwendungen entstehen denn eigentlich am PC, wenn man dort arbeitet. Und dann hat man auch die gleichen Arten der Verschwendungen, die man in den Fertigungsbereichen hat, findet man genauso auch bei uns am Arbeitsplatz im PC. Also so Beispiele, ein Beispiel, wie gehe ich mit meinen Daten um? Wie versende ich E-Mails? Versende ich Dateienanhänge oder versende ich einen Link zu einer Datei und mehrere Leute können parallel in einer Datei arbeiten? Ne? Oder ich produziere einfach mehr Daten und versende jeweils eigene Dokumente. Das ist so ein Beispiel zum Thema Arten der Verschwendung, also Verschwendung in dem Fall von Speicherplatz oder Kapazitäten. Oder wie oft speichere ich ein Dokument ab? Also das ist so ein Beispiel und ja, und da ist sehr viel Potenzial am Arbeitsplatz eigentlich vorhanden von der Arbeitsweise, was man da verändern kann, was man verbessern kann.
Ich glaube, ich würde ganz kurz noch dein Beispiel aufgreifen, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges. Und wir reden jetzt hier natürlich viel über Ordnung, aber ich fand, eine der wichtigsten Sachen war, dass du gesagt hast, Fehler gehört auch zur Verschwendung. Und Fehler ist ja das, was wir im Qualitätsmanagement immer reduzieren wollen. Und gerade so dieses simple Beispiel mit dem Dateien teilen, das kenne ich nur allzu gut, weil ich sehe es zu oft, dass Word, PDFs, alles Mögliche hin und her geschickt, Excel-Dateien werden und jeder ändert was, hängt es wieder an, schickt es wieder zurück und am Ende gibt es die Version 1, die Version 2, 3, final, final jetzt wirklich und das ist die letzte, die wir brauchen und dann doch noch eine. Und gerade auch im Zusammenhang, weil wir hier auch viel oft über Wissensmanagement sprechen, ist halt so eine gewisse Datenhygiene und auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit einfach mega wichtig, dass ich einfach sage, ich habe konsistente Daten, die ich auch finde. Weil Wissensmanagement sieht ja bei vielen Leuten so aus, es wird irgendwo auf dem SharePoint, auf dem Cloud Drive abgelegt und dann gibt es noch einen Ordner, der heißt Archiv, wo fünf alte Versionen drin liegen und am Ende liegt eine Version vielleicht doch bei jemandem auf dem Desktop und liegt doch nicht im Cloud-Speicher. Und ich glaube, das ist was, was wir alle sehr gut nachvollziehen können, weil hier geht es ja auch um die Effizienz von Wissensmanagement und darüber, dass man keinen unnötigen Müll erzeugt. Also ich finde, das Thema an sich ist da wirklich hochaktuell, auch in der Verbindung zum Thema Qualitätsmanagementbereich, weil es halt wirklich direkt diese Bestrebungen der Qualität des Wissensmanagements anspricht.
Und es sind in dem Fall, an diesem Beispiel zu bleiben, es sind da zwei Arten von Verschwendungen. Also einmal verschwende ich Speicherkapazität, und dann am Ende habe ich dann trotzdem eine Person, die dann vielleicht mehrere Dateien wieder in eine Datei zusammenführen muss, der dann wieder Zeit investieren muss, wenn er von unterschiedlichen Personen, wenn mehr als zwei Leute an einer Datei arbeiten, bekommt er dann drei Versionen, versucht dann in eine Version wieder zusammenzuführen. Ist auch wieder Zeit, die man sich sparen kann, die auf der Strecke bleibt und die unterschiedlichen Versionen, die man hat. Also hier sind diese Arten der Verschwendungen, kommen hier ganz klar wieder raus, nur auf digitale Art und Weise.
Und ich finde es spannend, dass man einfach sieht, man muss sich damit beschäftigen, weil mir ist es schon oft passiert, dass ich tatsächlich den Link zu einer Datei auf unserem SharePoint versendet habe. Dann hat sich aber mein Gegenüber die Datei runtergeladen und mir sie als Anhang zurückgeschickt. Und da sieht man halt auch, dass man sich wirklich mit dem Thema beschäftigen muss und dass man die Leute da auch mitnehmen muss.
Ja, ich habe das dann auch im Büro bei uns etabliert und habe es dann eingeführt und habe dann alle die gleichen Schritte, diese fünf Schritte aus 5S, auf digitale Art und Weise durchgeführt. Das heißt, wo wir es hatten, bei dem ersten Schritt, bei dem Aussortieren, eine kleine Checkliste zusammen im Team erstellt, sagt, wo haben wir denn überhaupt, was können wir denn aussortieren digital am PC? Und dann genau das, was du sagst, wir haben unnötige Dateien und Programme identifiziert und gelöscht. Das war der erste Schritt. Wir haben, wie viele alte Versionen von Dokumenten haben wir denn? Die haben wir entfernt. Das Thema temporäre Dateien und Downloads bereinigt. Also wer mit Windows arbeitet, kennt das Problem. Man hat einen Download-Ordner, der ist voll mit Dateien, die man eigentlich gar nicht mehr benötigt. Wir haben Archivordner, alte E-Mails. Wir haben den Desktop aufgeräumt. Wie viel Links verträgt denn so ein Desktop überhaupt und wie viel benötigt man überhaupt? Und die ganzen Bookmarks im Explorer sind wir auch mal rangegangen. Wie viel gehen denn überhaupt noch? Wie viel sind veraltet? Wie kann erstmal der erste Schritt aufräumen und auch das Thema, sind wir wieder bei dem Thema Microsoft, wer mit Microsoft arbeitet, mit SharePoints, wie viele Berechtigungen sind abgelaufen? Sind noch alle Mitarbeiter überhaupt noch im Unternehmen, die irgendwo in dieser Berechtigungsliste darin stehen? Und es war der erste Schritt, einfach nur mal aufräumen. Einfach den ganzen PC aufräumen. Und wir haben es dann auch so gemacht, ähnlich wie in den Fertigungsbereichen. Wir haben jetzt keine Box hingestellt, aber wir haben uns einen Ordner im Team eröffnet und haben alles, was wir gelöscht haben, alle Dateien in diesen einen Ordner reingezogen. Dass wir einfach mal sehen, wie viel Gigabyte generieren wir denn an Datenmüll, haben das Ganze einfach mal erfasst, dass man auch mal sieht, was haben wir denn da alles überhaupt aufgeräumt. Das ist immer für jeden Beteiligten schön zu sehen, was man denn eigentlich aufräumt und wie viel Ballast kann man sich denn eigentlich von dem PC wegschaufeln und wie aufgeräumt sieht das Ganze aus, dass man das ist ganz wichtig, diesen Vorher-Nachher-Vergleich, dass man den auch ein bisschen messbar macht und sichtbar macht für alle Beteiligten. Das hilft sehr, sehr viel.
Ah, dieser Vorher-Nachher-Vergleich, den du gerade sagst, was ich super spannend finde, hat der sich positiv auf die Akzeptanz von dem Ganzen ausgewirkt? Weil ich habe, bei mir kommen so pauschal, wenn ich so bei meinen Mandanten und so durch die ganze Sache mal durchgehe, ich habe genau zwei Themen, die mich gerade interessieren bei dir. Das erste ist, wenn du sagst, wo ich ein absoluter Freund von bin, nutze standardisierte Software. Also mache dir klar, welche Software du nutzt. Ich finde zum Beispiel, was ich eine absolute Seuche finde oder was ich kompliziert finde, ist, so primitiv wie es klingt, einfach nur jeder lädt sich irgendeinen PDF-Generator runter, beziehungsweise irgendeinen PDF-Reader. Die einen nutzen FreePDF, der nächste nutzt Foxit, der nächste nutzt den Acrobat. So pauschal und so harmonisch, wie die alle sein mögen, in gewissen Details haben die Unterschiede. Und auch die ganzen Free-Versionen können inzwischen, kannst du irgendwas markieren oder kannst du irgendwas machen. Und da hat jeder so seine Vorliebe, aber untereinander können sie zu inkonsistent führen, weil halt eben nicht die gleichen das gleiche System nutzen. Und wenn es nur darum geht, einem zu sagen, und hier, wie markierst du denn? Und wenn der eine den einen nutzt, der andere nutzt den anderen, hast du schon wieder das Thema, du kannst das nicht erklären. Das heißt, das würde mich mal interessieren, wie bist du daran oder wie seid ihr daran, wirklich euch zu einigen und standardisierte Systeme zu finden und das Mindset in die Mitarbeiter reinzubringen, auch wirklich diese standardisierten Systeme zu akzeptieren, das A und B ganz kurz. Die Daten, du, wenn sich, also ich kenne das, es gibt jeder, es gibt viele Mitarbeiter, die sind gewisse Datenmessis. Die wollen auf ihrem Desktop ihre Telefonliste nochmal gespeichert haben. Die wollen, auch wenn es der QMler nicht gerne hören will, weil die regelmäßig Reklamationen machen, liegt das Reklamationsprotokoll ebenfalls auf dem Desktop oder bei denen lokal. Das heißt, ich stelle mir gerade ein unfassbar das Mindset im Unternehmen vor, um genau diese Dinge aus den Köpfen der Mitarbeiter so ein Stück frei zu machen und zu sagen, löst dich mal davon, es geht nichts verloren, wenn wir jetzt deine Dateien löschen und du verlierst nichts, wenn wir uns jetzt auf eine Standardsoftware halten. Wie seid ihr mit diesen Schritten umgegangen?
Also es ist ganz wichtig, dein Team oder das Team abzuholen, dass sie wissen, warum mache ich das? Also den Mehrwert verstehen. Warum möchte ich das Ganze auch umsetzen? Warum möchten wir 5S, egal ob ich es jetzt in den Fertigungsbereichen umsetze, das ist das Wichtigste, das Abholen der Leute, das Verständnis dafür schaffen. Warum tun wir das? Warum möchten wir das tun? Wir möchten ein positives Ergebnis daraus. Wir möchten Profit generieren. Wir möchten Altlasten beseitigen. Also, man geht viel in die in die Erklärung, warum man etwas machen möchte und warum man etwas tut und warum alle dabei sein, warum wir alle Beteiligten auch brauchen, um das Ganze umzusetzen. Das ist der erste Schritt und die, sag mal, die Leitplanken ein bisschen abstecken. Wo wollen wir es umsetzen? In welchen Bereichen führen wir es ein und da alle abholen? Der erste Schritt ist auch der wichtigste, mit die Leute an Bord zu bekommen und zu begeistern für das ganze Thema. Aber wie du sagst, das ganze Thema Standardisieren ist dann wirklich einer der weiteren Punkte. Schritt 4, das war im Schritt 1, ist man es recht konsequent und ich habe es recht konsequent gemacht. Schritt 1, 2, 3, 4, 5 durchsetzen. Oder um eine Durchsetzung umsetzen und dann der zweite Schritt, da wäre dann, vielleicht geht in die erste Richtung, die du gesagt hast, das Thema für als S-Begriff systematisieren. Das heißt, da haben wir dann überlegt, welche Strukturen haben wir denn aktuell und wie könnte denn eine ideale Ordnerstruktur bei uns im Team zum Beispiel aussehen? Das war dann der zweite Schritt und da ist es auch ganz wichtig, den Input von dem Team, von den Beteiligten da aufzunehmen, so, okay, ich hätte das gern so und dass man darüber spricht, dass es kein Top-Down-Thema ist, sondern das soll sich entwickeln von den Leuten, die damit arbeiten.
Also ich glaube, ganz kurz, ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Der letzte Punkt ist der wichtigste, wie du eben schon gesagt hast, der die Konsequenz, das reinzuhaben. Aber sich einfach mal darüber zu unterhalten, so einfach und so primitiv das scheinen mag, ist, in der Fertigung, in der Fertigungshalle siehst du, wenn du aufgeräumt hast, du siehst, es steht was an einem gewissen Ort, es ist was klar. Auf einer Ordnerstruktur, auf dem Serverlaufwerk, sich mal mit einem Team darüber zu unterhalten, wie hätten wir denn gerne, dass eine Struktur aussieht, wo wollen wir was abgelegt haben, wie soll das denn aussehen? Weil, sind wir uns ehrlich, ich glaube, viele, die uns zuhören und auch wir drei in der Runde, wir kennen alle Netzlaufwerke, die so sind, dass du dich tot suchst, ja, du lachst schon, und dass du so viele Dubletten hast, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Das heißt, einfach mal darüber reden. Wenn wir rüberspringen in die Norm, wenn wir so ein bisschen in die Normativ reingehen, ist das ja nichts anderes, was wir jetzt hier gerade besprechen, wie wenn wir über interne Kommunikation reden. Wie wollen wir im Unternehmen kommunizieren? Also wo wollen wir was ablegen? Wie wollen wir den ganzen Kram machen? Oder wie sehe ich das? Das ist doch genau an der Stelle sind wir doch, oder?
Genau, und an der Stelle haben wir uns unterhalten. Wir haben Laufwerke, wir haben SharePoints, wir haben heutzutage, wir haben Teams, wir haben OneNotes, wir haben so viele Variationen, wo wir Dateien, Ordner, Informationen ablegen und da haben wir uns wirklich darüber unterhalten. Als erstes über unsere Ordnerstruktur. Wie soll denn unsere Struktur aussehen? Welche Struktur brauchen wir? Das war auch so ein positives Erlebnis. Wir sind, glaube ich, von 12 Hauptordnern runter auf fünf Hauptordner haben wir das Ganze runtergebrochen. Also okay, über diese fünf Ordnerstruktur können wir alles ablegen, was wir so im Team zusammen benötigen. Und haben eine neue Ordnerstruktur geschaffen. Dadurch auch wieder ist das Ganze übersichtlicher geworden. Also okay, wir brauchen nicht mehr. Das reicht uns vollkommen aus. Wie gesagt, aber das war eine Entwicklung von dem Team. Das war jetzt nicht meine Idee, sondern die Ordnerstruktur kam da vom Team. Wie möchten wir denn zusammen arbeiten? Und dann im zweiten Schritt haben wir dann auch überlegt, wo liegen welche Informationen? Welche Informationen möchten wir teilen über einen SharePoint? Welche Informationen bleiben im Team? Welche lassen wir bei uns in der Ordnerstruktur? Und wo finden wir andere Informationen? Da sind wir wirklich mal alles durchgegangen und haben uns da so eine kleine Matrix erschaffen, um das einfach einmal auch mal festzuhalten. Es geht auch darum, wenn der neue Mitarbeiter ins Team reinkommt, woher findet er die Informationen? Wie kann der sich in das Team schnell zurechtfinden mit der Arbeit, wie wir das Ganze tun? Und da hilft es auch sehr, diese Transparenz zu schaffen, auch sich selbst klar zu werden, wo welche Dateien denn abgelegt werden und wie.
Habt ihr, weil du eben ganz kurz normativ geworden sind oder eben auch gesagt hast, habt ihr auch, ich fange anders an, ich sag mal, wir haben klassischen Telefon, wir haben klassischen E-Mail-Programm, sehr wahrscheinlich werdet ihr Teams im Einsatz haben und vielleicht noch irgendwelche Chatgruppen oder sonst irgendwas. Habt ihr klar definiert, was jedes Unternehmen machen soll, habt ihr klar definiert, welche Kommunikationsmedien ihr für welche Kommunikation benutzt? Sprich, wo ich hin will, habt ihr zum Beispiel gesagt, wir stimmen uns zum Mittagessen noch über Teams ab, aber alles, was geschäftsrelevant ist, läuft über E-Mail, damit es vernünftig nachvollziehbar ist und jeder auch weiß, dass was gekommen ist? Oder habt ihr gewisse Kanäle aufgelassen, habt ihr Optionen gelassen oder seid ihr selbst da so stringent rein, dass ihr klar definiert habt, welche Kommunikation, also welche Art der Kommunikation, führe ich über welches Mittel oder seid ihr da offen geblieben?
Das ist recht offen, aber wir haben Teams und Festnetz, sage ich mal, als Audiokanal. Und es sind so unsere gängigen Kanäle, was das Thema Audio eigentlich angeht. Der Rest ist natürlich sehr, da kommt was über Teams rein, da kommt eine E-Mail rein. Da kann übers Handy auch nochmal parallel irgendwas reinkommen. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden, gerade mit externen Schnittstellen, wenn man arbeitet. Lässt man sich das dann doch sehr offen. Ja. Aber wir haben uns dann auch im Team Gedanken gemacht über unsere Meetingstruktur auch. Wann haben wir ein Teams-Meeting? Wann haben wir ein physisches Meeting? Wann möchten wir uns wirklich zusammensetzen? Wie sieht diese Planung aus? Unsere interne Meetingstruktur haben wir in dem System auch gleich sind das ganze Thema angegangen. Wie sieht unser Daily aus, unser Weekly, unser Monthly? Was sind die Themenschwerpunkte in den einzelnen und wann treffen wir uns denn wirklich physisch und wann halten wir das Ganze auch über Teams ab? Das ist auch so ein Output aus dem Ganzen.
Ich finde gut, dass ihr das so ein bisschen auch so querbeet über alle Sachen gemacht habt, weil ich finde, sowas wird oft auch ein bisschen vergessen, wie gut man so Sachen strukturieren kann. Und gerade wenn ich jetzt auch aus der Perspektive eines Auditors gucke, denke ich, gibt es da einfach viel, was einfach unheimlich sinnvoll ist. Das ist halt einerseits, dass ich mein Wissen, das ich habe, meine Daten strukturiert sind. Das hat was mit Datenintegrität zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, wie schnell finden denn die Mitarbeiter Informationen. Und das ist ja auch ein auditrelevantes Thema. Und legen die da jetzt nicht gerade die falsche Version hin? Und auch das Thema Berechtigung hast du vorher angesprochen. Das ist auch sowas, was massiv unterschätzt ist, was wir gerade im hochregulierten Bereich, im pharmazeutischen Bereich sehr, sehr streng als Auditoren auch uns angucken, liegen irgendwo noch zum Beispiel alte Berechtigungen rum? Wurde vielleicht vergessen, irgendeinen Zugriff zu entziehen oder liegt da noch irgendwas offen? Und da gelegentlich mal aufzuräumen, ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Und nicht nur für die, sage ich mal, pharmazeutisch relevanten, streng regulierten Systeme, sondern es macht für mich auch total Sinn, das so in den Alltag zu implementieren. Die Frage, die ich noch hätte, so ein bisschen ist, wenn ihr so diese Sachen durchgesprochen habt, das heißt, wie gehen wir da vor, wir haben unsere Ordner, wie gewährleistet ihr, dass das auch so nachhaltig, ich glaube, da springen wir wahrscheinlich jetzt schon zu früh zum letzten Punkt, zur Selbstdisziplin, dass sich das nachhaltig bei den Leuten so verankert? Habt ihr dann mit den Leuten zum Beispiel auch so Trainings gemacht? Weil das ist etwas, was ich öfters schon gesehen habe, dass gerade wenn wir unsere komplette Office-Suite nehmen, ich meine, Teams, die Excel, PowerPoint, alles, was wir zusammen haben, das sind unfassbar viele Tools. Selbst wenn ich noch weitergehe mit Microsoft Planner etc. Die meisten Firmen machen es leider so, dass sie ihren Mitarbeitern diese Tools an die Hand geben und das ist mehr Learning by Doing. Und dass oft diese Tools so genutzt werden, wie man sich gerade dran gewöhnt. Habt ihr dann auch mal so ein bisschen die Leute geschult in dem Umgang, um halt auch so diesen Alltagsnutzen dann so ein bisschen zu trainieren?
Das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, es ist überall ähnlich, dass man sagt, man bringt die Tools rein und hier sind Online-Trainings-Videos, alles verfügbar, do it by yourself. Das ist so ein Thema, ja. Es formt sich das Team und die Hoffnung ist, dass dann der eine vom anderen sozusagen, damit ein Austausch stattfindet, dass der eine vom anderen lernt. Ich denke gerade an, wenn wieder neue Teammitglieder ins Team reinkommen, wie kommen die dann schnellstmöglich an diese ganzen Informationen, an diese Strukturen? Das ist immer so der Knackpunkt mit allen Berechtigungen, mit allen Lizenzen, mit der Struktur, wie man arbeitet, wo findet man was. Das soll auch bis in diese Richtung dann auch gehen, um es auch neuen Kollegen einfacher zu machen, in so ein Team schnell reinzuwachsen.
Habt ihr dann auch gezielte Schulungen, das heißt so als Teil des Onboarding-Prozesses gemacht? Also so eine Einweisung, sage ich mal. Vielleicht nicht Schulung, ist vielleicht das Falsche, eher so eine Einweisung in das System.
Ja, das haben wir gemacht. Und genau, und zu der Frage wie den, mit den Schulungen und Trainings und der Nachhaltigkeit in den Fertigungsbereichen ist es bei uns aktuell so, es werden ja kontinuierlich Audits durchgeführt, also es heißen 5S-Audits, um in die einzelnen Stufen reinzukommen, aber auch das Ganze nachhaltig zu betreiben. Also es ist kein Selbstläufer, man bringt das Ganze ganz gern, erklärt es einmal und dann läuft es. Das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess, den man ständig überwacht und verbessern muss. Also es läuft ja eigentlich unter dem Thema KVP. Es ist kontinuierliche Verbesserung. Es ist keine einmalige Sache. Es ist eigentlich ein lebendes Werkzeug, was eigentlich nie aufhören sollte.
Es ist eigentlich Teil von eurem Qualitätssystem.
Richtig, richtig. Genau, zu dem Thema Standards, wie man das Ganze dann am Leben hält, ist es auch hier im Digitalen wichtig, sich, sag mal, gewisse Checklisten zu schreiben und die dann auch nachzuhalten, weil sonst vergisst man einen Punkt, wie du sagst, Berechtigungen von Mitarbeitern und Lizenzen. Man muss es dann kontinuierlich auch mal seine SharePoints wieder überwachen. Es geht vielleicht Mitarbeiter, es kommt ein neuer. Man hat ihn immer auf dem Schirm, in welchen SharePoints hat er denn alle seine Berechtigungen, auf welchen Tools hat er überall, ist er denn dabei? Und dass man das dann in gewissen Abständen kontinuierlich einfach überprüft, okay, ich muss einmal im Jahr, gehe ich mal alle SharePoints durch, gehe alle Ordnerberechtigungen durch, strukturiert mit einer Liste, die man sich hier zurechtlegt und entwickelt für seinen Bereich und das Ganze dann auch überprüft. Es ist kein Selbstläufer.
Das glaube ich gern. Ich meine, es ist wie alles bei uns im Qualitätsbereich, dass man doch irgendwo hinten dran sein muss und dass es natürlich immer wieder auch so eine Erinnerung ist und eine gewisse Gewohnheit natürlich zu entwickeln. Und würdest du sagen, dass diese Gewohnheit, die ihr jetzt im Alltag auch so ein bisschen entwickelt habt, da muss man sicherlich immer bei dir noch ein bisschen hinten dran bleiben. Ich meine, das ist normal und das ist menschlich, aber würdest du sagen, dass euch das schon im Alltag vor einigen Qualitätsproblemen bewahrt hat oder euch viele Sachen einfacher gemacht hat? Wie war so das Feedback, was ihr so bekommen habt von den Nutzern?
Ja, also im Team ist es einfacher, auch für mich Informationen zu finden, Informationen zu teilen. Und es ist trotzdem noch ein lebender Prozess, der sich trotzdem noch weiterentwickelt und noch kontinuierlich verbessern wird. Also wir werden jetzt auch nochmal eine neue Session aufrollen, nochmal das Thema standardisieren, da nochmal tiefer einsteigen. Wie können wir das noch besser standardisieren, diese ganzen Themen? Wie halten wir denn fest diese Ordnerstruktur? Wie kann man sowas denn überhaupt standardisieren? Was wir standardisiert haben, war dann, wir haben eine Übersicht gemacht, eine Besprechungswoche. Was sind die Inhalte? Das haben wir als Standard für uns definiert, zusammen im Team, haben es dann auch bisher in der Präsentation festgehalten. Wie sieht das Ganze aus? Aber auch standardisieren, jetzt kommen wir auch nochmal zu so einem, ich habe noch einen Punkt mit reingenommen, der dann auch ein bisschen physisch ist, nicht nur digital, zum Thema Standardisieren, Verantwortlichkeit, ne? Dass es auch festgehalten wird, beispielsweise Besprechungszimmer. Wer ist verantwortlich für gewisse Dinge in ein Besprechungszimmer, damit dieser Ist-Zustand oder wie soll der Ist-Zustand in einem Besprechungszimmer denn eigentlich aussehen? Wer ist denn dafür verantwortlich überhaupt? Sind solche Dinge geklärt? Das haben wir auch mit als Standard mit aufgenommen. Auch mal, es ist in dem Fall ist auch gut, ein physisches Foto und ein Foto einfach mal zu machen. Wie ist der Ist-Zustand? Wie soll denn der Idealzustand eigentlich von so einem Besprechungszimmerort sein, wo sich keiner sofort meldet, sagt, ich bin hier, ich möchte mich für das Besprechungszimmer als Verantwortlicher hervortun. Aber sowas ist ganz wichtig bei vielen Punkten, das auch festzuhalten. Und ein kleines Foto ausdrucken, auf den Platz hinlegen des Idealzustands. Das ist dann so der kleine Spagat zwischen dem digitalen 5S, aber auch ist mal die Umgebung, in der man dann auch arbeitet. Ja.
Das bedeutet, ihr habt die Umgebung dann auch noch mit betrachtet. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Software gesprochen, sage ich mal, wir haben von Nullen und Einsen gesprochen. Das heißt, ihr habt euch aber auch die Hardware drumherum, sprich die Umgebung, in der Datenverarbeitung stattfindet, dann auch nochmal zusätzlich mit angeschaut.
Im direkten Raum, ja, Verantwortlichkeiten. Also wir haben auch unseren Arbeitsplatz. Auch wie soll denn unser Arbeitsplatz denn aussehen? Auch festgehalten. Es ist ein Foto, es klebt am Schreibtisch. Das wäre so, das ist der Idealzustand, den man eigentlich erreichen möchte. Oder wenn man wenn man so einen Wechselarbeitsplatz hat, der keiner direkten Person zugeordnet ist, wie soll denn der Zustand an so einem Wechselarbeitsplatz, den Idealzustand denn aussehen? Also was soll alles vorhanden sein von Maus, Tastatur, PC, Dockingstation, was auch immer, so einen Zustand als Idealzustand herstellen und den auch dokumentieren. Und so soll der auch dann, wenn einer den Platz verlässt, auch wieder nach Beendigung aussehen. Also dieses Umfeld außenrum. Also das ist wirklich der kleine Spagat, nicht nur im Digitalen, sondern auch in dem Umfeld, in dem wir uns bearbeiten. Aber es hat nicht den Fokus, weil wir auch sagen, es ist nicht der Hauptschwerpunkt unserer täglichen Arbeit, das ganze Umfeld, sondern eigentlich die Arbeit im PC, am PC, mit dem PC.
Jetzt würde mich interessieren, wie haben so die Leute am Anfang auf die Fotos reagiert, als sie das so das erste Mal das mitbekommen haben? Wie waren so die Reaktionen und haben die sich nach einer Zeit verändert?
Es war am Anfang, war schon, gerade bei diesen Fotos, war am Anfang schon größere Aufschreie zu vernehmen. Aber mittlerweile haben wir es wirklich flächendeckend in der ganzen Firma hat es sich etabliert. Und es ist auch wirklich durchgängig gemacht worden.
Das heißt, es
Und
ist tatsächlich so zur Gewohnheit dann geworden auch.
es ist zur Gewohnheit geworden, ja. Und jeder achtet auch drauf. Es hat sich als positiv dargestellt, diesen Ist-Zustand darzustellen. Und da ist dann der schmale Grat, wie weit geht man bei dem ganzen Thema? Müssen wir wirklich die Mülleimer markieren, wo die am Boden stehen? Müssen wir die Kaffeemaschine markieren? Oder schießt man da vielleicht mit Kanonen auf Spatzen? Da muss man dann den feinen, den richtigen Weg finden, nicht übers Ziel hinauszuschießen, sondern den Fokus auf die Arbeit nicht zu verlieren. Aber da hilft dann einfach, wenn man sich diese 7 Arten der Verschwendungen wieder vorstellt, welche Arten gibt es, was kann ich tun, um in meiner täglichen Arbeit, um diese Arten der Verschwendungen zu vermeiden und wo entstehen die Verschwendungen. Das hilft dann wieder schnell, den Fokus auf das Eigentliche zu richten.
Ja, das stelle ich mir sehr spannend vor, weil das ist ja eine Aufgabe, die wir häufig als Qualitätsmanager haben, dass wir natürlich gewisse Sachen, die nicht jedem direkt einleuchtend sind, manchmal auch mitteilen müssen und auch in gewisser Weise erstmal verkaufen müssen, sag ich mal. Weil
Das
wir haben
stimmt,
uns
ja.
ja was dabei gedacht und es muss sich dann meistens in der Realität ja auch mal ein bisschen rausstellen, ob das dann wirklich so gut funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei dem Thema dann am Anfang ein bisschen ein Aufschrei da war, aber ich finde es dann immer faszinierend, wenn dann sich herausstellt, dass etwas in einer Firma dann aber funktioniert und dann nach einer Zeit eine Gewohnheit geworden ist und es keiner mehr hinterfragt und es dann auch unter Umständen hier einen Vorteil bietet, weil es funktioniert.
Ja, also es hat funktioniert. Zu Recht der Aufschrei war am Anfang hier, aber es hat sich als positiv herausgestellt und das Verständnis ist bei den Mitarbeitern, bei allen mittlerweile da, warum wir das tun, einfach um diesen Standard sicherstellen zu können. Das heißt, welchen Arbeitsplatz verlasse, wie soll er denn eigentlich aussehen? Und wenn das Verständnis bei den Leuten da ist, dann ist es auch selbstverständlich, dann funktioniert es von alleine. Aber wenn das Verständnis oder das, warum man etwas tut, nicht da ist oder wenn der Blockadehaltung da ist, dann tut man sich natürlich sehr, sehr schwer mit Bildern oder ähnlichen Dingen zu arbeiten. Es gibt viele Beispiele, wo dann sehr, sehr viele Blockaden waren, vielleicht auch berechtigt. wenn man mit der Markierung von Ordnern heutzutage anfängt, mit Streifen und wo soll es sein, muss man sensibel an so ein Thema, an das Thema angehen, mit Sinn und Verstand.
Ja.
Aus diesen ganzen Umsetzungen dann seine Standards für seinen Bereich zu schaffen. Und da sieht natürlich auch jeder Bereich sieht dann natürlich anders aus. Im Vertrieb anders wie im Qualitätsbereich oder im Einkauf. Und da muss man dann für sein Team, je nachdem, wie groß möchte man es ausrollen, macht man kleine Teams oder macht man es für ein ganzes Unternehmen, müssen die ihre Standards für sich dann eigentlich selbst definieren. Wie möchten wir mit den Dingen umgehen? Das müssen sie dann für sich definieren in ihren Teams.
Das ist super, das ist super. Also ich lausche und staune und mache so, als QM geht mir so das Herz auf. Als DSB und ISB geht mir das Herzchen auf, wenn ihr zwischendurch auch mal guckt, dass ihr alle Berechtigungen wegnehmt. Das ist schon alles richtig cool, weil es halt einfach von der anderen Seite komplett gedacht wird. Du hängst ja als QMler da drin und ihr fangt ja einfach von der anderen Seite, kommst ja, ich sag mal, kommst von hinten und sagst, wir machen jetzt einfach 5S, wir räumen auf, wir schaffen Ordnung rein und du machst da nativ ganz, ganz viel, was eine ISO will oder was ein QM-System für einen Ansatz hat oder was am Ende vom Tag rausfällt, ist ganz, ganz viel von den Themen. Was ich aber jetzt gerade aktuell, wo du gerade das gesprochen hast, was mich gerade angetriggert hat, was ich cool finde, ist, den Bogen zu wagen und auch so hinzugehen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und auch die Freiheiten zu lassen, in Teams unterschiedliche Herangehensweisen für eine Umsetzung zu haben und nicht einfach stumpf zu sagen, ich übertreibe jetzt einfach mal, in der Firma steht, wenn du die Tür reinkommst, auf der rechten Seite in der gesamten Firma steht rechts der Mülleimer. Um einfach mal ein blödes, übertriebenes Beispiel zu bringen, sondern du einfach die Freiheiten reinrechst, und so habe ich es verstanden, korrigiere mich bitte, zu sagen, wir haben innerhalb der Organisation verschiedene Einheiten und innerhalb der Einheiten wissen die Einheiten genau, was sie tun. Es sind Strukturen, es ist, nennen wir es mal 5S definiert, innerhalb der Einheit, aber das kann innerhalb von einer Einheit zu einer anderen unterschiedlich aussehen.
Absolut. Ich
Ja.
sage, mit Sinn und Verstand, also ein Beispiel,
Ja.
was physisches im Büro, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Schreibtische hier in dem Büro stehen. Aus der Vergangenheit hatte jeder unter seinem Schreibtisch einen Abfalleimer stehen.
Ja.
Als wir reingekommen sind, haben angefangen, haben wir überlegt, okay, brauchen wir eigentlich heutzutage noch 5 Abfalleimer in einem Büro mit 6 Schreibtischen? Macht das denn Sinn? Oder so, okay, wir reduzieren wir. Vielleicht reicht der eine oder vielleicht reichen ja zwei. Jetzt steht noch ein Papierabfalleimer da und ein Restmüllabfalleimer da. Es reichen komplett zwei. Also es sind ganz kleine Effekte. Das ist natürlich nicht der große Clou, den man hier erreicht, aber diese Denke einfach reinzubringen. Wo habe ich denn Verschwendung? Brauche ich denn? Ich meine, die müssen auch geleert werden. Da kommt jemand und leert diese
Ganz klar,
Abfalleimer aus. Muss einer zwei oder muss einer 10 ausleeren? Die nur Viertel voll sind. Also es sind so kleine Ansatzpunkte einfach die zum zum Nachdenken ein bisschen anregen. Wo haben wir denn überhaupt das ganze Thema ein bisschen Verschwendung? Aber das sind schon wieder die physischen Themen, wo man sagt, okay, ist ein kleiner Effekt, aber das muss man aber individuell für jedes Büro dann auch, kann man das dann auch, muss man es auch umsetzen.
Aber ich finde das so super wichtig, auch diese kleinen Themen, weil du hast eben auch gesagt, dass ihr Rotationsarbeitsplätze habt, also Arbeitsplätze, wo die Mitarbeiter wechseln oder selbst auch nur ein Mitarbeiter setzt sich einfach mal woanders hin.
Genau.
Ein Teil von euch wird remote arbeiten können, das heißt, ihr habt wahrscheinlich zum Großteil auch irgendwelche Notebooks und mobile Arbeitsmittel, die ihr einsetzt. Und dann finde ich es durchaus wichtig, weil wenn wir über die Verschwendung wieder gehen und gehen über unnütze Zeit, gehen über unproduktiv, über Zeiten, die halt einfach unnötig sind, dann muss, wenn ich sowas reinsetze und so konsequent sein, muss die Firma ja schon bereit sein, auch irgendeinen Invest zu tätigen, beziehungsweise dann muss halt auch wirklich oder dann wäre halt auch der Anspruch, der Arbeitsplatz ist halt so, dass ich mich mit meinem Notebook auf jedem Arbeitsplatz, zumindest innerhalb des Teams, reinsetzen kann. Die Docking Station passt auf das Notebook, was ich habe. Ich klack mich, ich kann arbeiten. Es steht eine Tastatur da, es geht eine Maus da. Ich kann loslegen. Und ich muss nicht noch mir Gedanken machen, boah, jetzt sitze ich mal auf dem Arbeitsplatz von meinem Kollegen. Wo hat der denn das Netzkabel? Wo finde ich denn die Stromversorgung, das Netzteil vom Notebook? Wo liegt das HDMI-Kabel? Liegt hier noch irgendwo ein Mäuschen in der Schublade rum? Also alles das sind ja reale, also Kleinigkeiten jetzt sicherlich, und das werden auch die ein, zwei schon schmunzeln, die uns zuhören, aber das sind ja reale Zeitkiller. Das ist nämlich, ich setze mich hin, ich weiß, wo es liegt, ich kann docken, ich kann loslegen zu. Ich mache mir erstmal Gedanken, wo der Bürostuhl ist, ich suche mein Mäuschen zusammen, ich gucke mal, wo mein Kabel ist, und fange eben 20 Minuten später an, erst zu
Und dann
arbeiten.
fehlt das Headset.
Und dann fehlt Headset. Ja, also das müsst ihr ja, oder erzähl mal, das habt ihr doch auch mit betrachtet und mit durchstandardisiert, oder?
Genau, das war die Frage. Was brauche ich als Minimum für einen Wechselarbeitsplatz? Was muss denn vorhanden sein? Und ist auch ein schönes Foto am Schreibtisch. Was steht an dem Schreibtisch da? Es ist eine Tastatur, es ist eine Maus, es sind zwei Monitore, eine Docking Station, ein Headset. Wunderbar. Und so soll der Platz auch dann wieder verlassen werden, gerade bei so einem Wechselarbeitsplatz. Auch ähnlich bei Besprechungszimmern. Es gibt einen Zustand, wie man ins Besprechungszimmer reingeht. So sollte man das Ganze auch wieder verlassen, wie in dem Zustand, in dem man es auch vorgefunden hat. Also in dem Ist-Zustand, in dem
Ja,
Idealzustand. Ja.
find ich super spannend. Ich habe, wie gesagt, mal kurz nochmal, früher in einem anderen Job haben wir das auch mal angefangen. Also haben wir auch mal, ich habe auch mal 5S in der Produktion. Und irgendwann fingen die dann an und haben gesagt, du wirst jetzt gleich schmunzeln, weil ich gehe davon aus, so weit habt ihr diese auch nicht getrieben. Irgendwann fingen die halt einfach an und haben gesagt, wir haben Wechselarbeitsplätze, wir haben Arbeitsplätze. In der obersten Schublade rechts steht immer ein Tacker und ein Locher, damit jeder, der sich auf den Arbeitsplatz setzt, eben die Schublade aufzieht und weiß genau und kann sich orientieren und finden. Da seid ihr die Schritte auch noch, oder seid ihr so, du schüttelst schon mit dem Kopf, aber erzähl mal, ja.
Das geht so weit. Weil
Ja,
auch,
genau.
auch, in, auch, in, den, auch in den Fertigungsbereichen ist ja jeder Fertigungsbereich bei uns auch individuell unterschiedlich. Sagen wir mal, auch unterschiedliche Größenbereiche, vielleicht unterschiedliche Art der Produkte. Und da kann man keinen generellen Standard reinsetzen, sondern es geht wirklich darum, für den Bereich das Ideal zu finden. Für den Fertigungsbereich und auch für den Büroarbeitsplatz den idealen Bereich. Vielleicht arbeitet einer lieber mit einem Kugelschreiber und der andere eher mit einem Bleistift, wenn er überhaupt noch mit Stiften arbeitet. Daher macht es doch für mich wenig Sinn, da einen Standard reinzubringen. Eher wieder wo alle mitarbeiten, in der Ordnerstruktur. Da bringen wir uns einen Standard rein. Aber das kann man dann eigentlich noch eine Stufe weiter treiben von Top-Down, vom Top-Management. Wie streut man Informationen? Wo legt man Informationen global oder lokal ab? Also vom Team, man kann einzelne Teams machen, aber das Ganze auch nochmal weiter nach oben, weiter spinnen, ja.
Also noch ein Level oben drüber, dass du zwar die
Richtig.
Teams an sich hast und hast noch mal eins übergeordnet, dass du quasi da noch ein, ja, das ist ein super geiler Weg. Hört sich echt richtig super interessant an.
Größeres Unternehmen, wenn es geht um Verantwortungsbereiche, Verantwortlichkeiten zu finden, wer ist für was verantwortlich, wo findet man die Informationen über Verantwortlichkeiten, das sind ganz spannende Themen, wo viel Potenzial vorhanden ist.
Ja, und du brauchst es halt auch. Wir haben eben gar nicht drüber gesprochen. Du stellst den QMB im Unternehmen, oder bist du nur der sich um die Thema 5S im Digitalen kümmern darf? Oder darfst du nebenbei auch eine Qualitätsstelle begleiten? Weil es hört sich alles so super qualitätslastig an.
Aber im Qualitätsbereich
Ja.
Lieferantenmanagement. Ich kümmere mich fast ausschließlich um Lieferantenarbeit. Natürlich, ich hab ein Team und 5S ist sehr präsent bei uns im kompletten Unternehmen, primär in den Fertigungsbereichen, aber auch in den Büros. Und da bin ich reingekommen. Und ich persönlich habe es gemacht, weil ich da einen totalen Mehrwert für mich und mein Team einfach sehe, das Ganze zu treiben. Und es kostet auch nicht extrem viel Zeit, sondern das ist man eine Stunde in der Woche, 2 Stunden in der Woche, wo man sich zusammensetzt und arbeitet an diesen Themen. Aber ich sehe den Mehrwert im Team für die Mitarbeiter extrem, da ist es für mich so ein Anliegen, das auch zu machen und das auch an das Team weiterzugeben. Und
Ja.
die da auch abzuholen. Sonst würde ich es nicht machen. Wenn ich keinen Mehrwert dabei sehen würde, würde ich sagen, okay, nach Schema F. Aber dem ist ja nicht so. Es ist ein totaler positiver Effekt in der Arbeitsweise, den wir da generieren. Auch sich überhaupt über Strukturen Gedanken zu machen, über Meetingstrukturen. Wie organisiert man sich? Wie standardisiert man sowas? Wie hält man es nach? Dass für jeden einfach auch klar ist, wie man zusammenarbeitet. Hilft einen im kompletten, gerade in der Arbeit mit Team sehr weiter, sehr viel weiter.
Ja,
Kann mir auch gut
und ich.
vorstellen. Ach, sorry.
Nee, mach um Gottes Willen, hau rein.
Okay, dann übernehme ich mal ganz kurz, weil ich habe auch nur gerade eine drängende Frage, weil ich musste gerade so ein bisschen überlegen und habe gedacht, gerade wenn man mit den Lieferanten zu tun hat, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch mega spannend ist, wenn man bei Lieferanten unterwegs ist und sich mal eingehend mit dem Thema beschäftigt. Man sieht ja viel mehr Sachen auch. Und ich denke, man versteht auch mehr Ursachen so ein bisschen. Und ich glaube, das ist wie wenn man halt als gelernter Koch durch die Küche von jemand anderem geht. Man sieht halt Sachen, die einem anders auffallen als vorher, wenn man sich tiefergehend mit dem Thema beschäftigt hat. Und mich würde so interessieren, was ist das, was du so häufig gerade bei Lieferanten siehst, wo du sagst, das wären so einfache Sachen, die viele besser machen könnten? Oder wenn wir jetzt einen QM-Verantwortlichen hätten, der sagt, hey, ich will morgen mit dem Thema 5S mal starten. Was wäre für dich so der wichtigste Schritt oder die ersten Schritte, egal ob analog oder digital, mit denen du starten würdest, so in Bezug auf Qualitätsmanagement.
Bei Lieferanten bezogen jetzt.
Oder allgemein, was dir zuerst einfällt.
Vielleicht, da ich schon damals im Diplomarbeit durch dieses 5S getriggert wurde, achte ich sehr bei Lieferanten auch um das Thema gerade in den Fertigungsbereichen und das Thema Ordnung und Sauberkeit. Das ist für mich so ein kleiner Indikator. Ich möchte es aber jetzt auch nicht pauschalisieren, dass ich sage, okay, das sieht jetzt nicht ganz so aufgeräumt ordentlich aus. Das ganze QM-System ist vielleicht nicht ganz so gut. Auf keinen Fall, das möchte ich nicht machen. Aber, jetzt kommt das große Aber in dem Satz, man hat schon einen ersten Eindruck, wenn man Lieferanten besichtigt und wenn man viele gesehen hat, wie gehen die mit dem ganzen Thema strukturierte Arbeitsweise, Ordnung und Sauberkeit um? Wie wird das Ganze im Unternehmen denn gelebt? Also, wie geht es top-down? Also meistens liegt es ja nicht an den Mitarbeitern, die in den Unternehmen arbeiten, sondern wie wird das Ganze gelebt durch das Management oder durch die Vorgesetzten? Wie wird das Ganze eingebracht in ein Unternehmen? Und für mich, man sieht es sehr schnell, wird was gelebt oder wird was nicht gelebt oder wird einfach irgendwas gemacht? Oder wie sehr identifizieren sich die Mitarbeiter auch mit den Unternehmen und wie halten die ihren eigenen Arbeitsplatz? Wie gehen die mit ihrem eigenen Arbeitsplatz um? Wie strukturiert, wie sauber ist der? Wie arbeiten die mit den ganzen Themen? Und man kann dann auch schon, man könnte eine Parallele ziehen, dass man ein Unternehmen, was sehr ordentlich, sehr aufgeräumt, sehr strukturiert ist, habe ich weniger Reklamationen als bei einem Unternehmen, wo eher katastrophal ist. Den Vergleich könnte man mal ziehen, man eine Auswertung fahren, um diese These zu bestätigen. Aber ja, das ist der Eindruck. Und ich weise auch, ich zeige auch mit dem Finger auf die Themen, wenn ich vor Ort bin bei Lieferanten. Und weise sie darauf hin, wenn ich sage, da ist Potenzial auf jeden Fall zur Verbesserung da. Wir legen auch den einen oder anderen Lieferanten auch nahe, 5S einzuführen,
Hast du
gerade in den
so vielleicht,
Fertigungsbereichen.
ja, hast du vielleicht auch so drei Punkte, wo du sagst, das wären die, die euch am meisten gebracht haben oder die Lieferanten am ehesten empfehlt, wo man anfangen sollte?
Die Frage, um zu verstehen, wie meinst du die bezogen auf die 5 Schritte oder auf die.
Ja, was euch als Unternehmen im 5S-Bereich, also welche Maßnahmen, würde ich sagen, welche Maßnahmen haben euch am meisten gebracht? Würdest du sagen, so wirklich die Strukturiertheit am Arbeitsplatz? Oder das Digitale, vielleicht auch wirklich das Ablagesystem mal ordentlich zu machen oder wie ihr Vorgänge plant. Also vielleicht sogar so Einzelmaßnahmen, die andere schon morgen mal umsetzen könnten oder innerhalb der nächsten Woche?
Also in den Fertigungsbereichen hat das Thema 5S, das Thema Rüstzeitoptimierung, das ist natürlich ein riesengroßer Fokus mit den strukturierten Arbeitsmethoden, totale positive Effekte, Rüstzeitreduzierung natürlich gebracht. Auch visuell, ich glaube vom Klima her, wenn man durch Fertigungsbereiche läuft, in denen das wirklich komplett durchgezogen wurde. Man geht auch gerne durch. Es hört sich übertrieben an, aber es strahlt wirklich in den Fertigungsbereichen. Es sieht sehr, sehr sauber, sehr strukturiert aus. Ich glaube, auch als Arbeitsplatz ist es wesentlich attraktiver, in so einem Bereich zu arbeiten, als in irgendeinem älteren, verdreckten Bereich. Ist es auch für die Mitarbeiter viel angenehmer. Wertschöpfung ist natürlich dadurch gestiegen, durch diese Rüstzeitoptimierung, wo man Projekte mit den Mitarbeitern zum Thema Standardisieren durchgezogen hat. Wie können wir die Rüstzeitreduzierung machen durch standardisierte Prozesse? Wie kann man vielleicht durch andere Bereiche unterstützen in diesen Zeiten? Da hat sich sehr viel getan und das ist ein riesengroßer Effekt, der natürlich da finanziell sehr schnell zutage tritt. Im digitalen Bereich hat es uns im Team weitergeholfen mit Suchzeitreduzierung, mit der Ordnerstruktur, dass auch jeder gleich alles ablegt, hat es uns auch sehr geholfen. Auch die Meetingstruktur, dass für jeden einfach von Anfang an klar ist, wie sieht unser Meeting aus, wie ist die Struktur, was ist die Erwartungshaltung, für jedes Meeting. Es ist für jeden viel einfacher, in ein Meeting reinzugehen, wenn man weiß, was ist die Erwartungshaltung, was liegt für einen vor, wie wenn man in ein Meeting reingeht und weiß gar nicht, okay, was wird jetzt der Themenschwerpunkt oder muss ich mich auf irgendetwas vorbereiten. Das hilft einen auch sehr weiter. Das sind so die Hauptpunkte, ja.
Ja, ich glaube, das sind auch alles Punkte, die sich tatsächlich sehr, sehr gut umsetzen lassen, weil gerade das Meeting-Thema ist meiner Meinung nach massiv unterschätzt. Gut vorbereitete Meetings, wo sich tatsächlich keiner drin langweilt und fragt, was er da eigentlich tut, ist einfach wahnsinnig wertvoll, spart eine Menge Zeit, weil wir haben alle nur begrenzt Zeit. Aber wenn ich so den Outlook-Kalender angucke, ist der meistens halt ganz gut gefüllt. Und das, glaube ich, auf Effizienz zu trimmen, ist ein unterschätzter Tipp. Und auch was du gesagt hast mit dem Wissensmanagement, die Sachen so ein bisschen dann ordentlich abzulegen, ordentlich zu dokumentieren, dass alle das auch irgendwo gleich machen und wiederfinden, ist ein massiver Zeitersparnis, weil suchen tut man regelmäßig und meistens immer dieselben Sachen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, da einfach ein bisschen Ordnung zu schaffen, die einfach den Alltag an vielen Stellen beschleunigt. Und was du am Anfang gesagt hast, gerade dieses Sparen von Rüstzeiten, das habe ich auch schon in vielen Industrieunternehmen gesehen, wie viel Zeit da einfach in die Rüstung reingeht. Und das ist ja alles Zeit, wo mehrere Menschen beschäftigt sind. Und das ist ja fehlende Produktionszeit am Ende auch irgendwo. Und das lässt sich relativ einfach auch in Geld umrechnen. Also das Ganze ist nicht nur für den Spaß und fürs gute Gefühl, sondern es geht hier tatsächlich um effektive Zeitersparnis. Und das finde ich mega spannend an dem Thema. Und ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall, ein bisschen mit reinzugucken. Und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, müssen wir leider, glaube ich, langsam zu Ende kommen, auch wenn ich tatsächlich über das Thema, glaube ich, noch deutlich länger mit dir sprechen könnte oder mit euch beiden an der Stelle. Und würde fragen, Michael, hast du noch eine Abschlussfrage?
Nein, ich bin super begeistert von der Sache. Ich habe ja viele Fragen zwischendurch gestellt. Für mich als Technik-Junkie oder für mich als Technik-Freak finde ich halt wichtig an der Stelle oder finde ich den Fokus, und das haben wir ja auch besprochen mit Markus, guckt aus der IT raus, also guckt von Bits und Bytes weg wirklich in die Hardware. Guckt euch wirklich an, was bringt das? Und wenn es halt einfach bedeutet, wir schaffen mal einheitliche Headsets an, wir haben mal halt gleiche Tastaturen, wir ziehen mal Notebooks gerade mit gleichen Dockingstation, das sind positive Effekte, die dann auch mit reinspielen, weil du halt einfach arbeiten kannst. Weil ihr habt gerade über Rüstzeit in der Produktion gesprochen, aber genau das ist ja, du rüstest ja dich auch, um vernünftig am Computer arbeiten zu können. Und Es ist Werkzeug. Es ist so blöd, wie es immer wieder klingt. Es ist Werkzeug. Und da gehört die IT wahrscheinlich manchmal, nee, eher die Geschäftsleitung dazu, auch mal erklärt zu bekommen, dass ein Notebook, der 8 Jahre alt ist, der noch nicht mit USB-C unterwegs ist, der aber theoretisch noch funktioniert, der gehört halt irgendwann mal weg, weil der gehört aussortiert, der ist nicht mehr effektiv. Das ist nicht mehr effektives Werkzeug. Und ein neuer Notebook spielt sein Geld auch schon wieder ein, wenn er angeschafft worden ist. Ich finde, da ist das Hardware-Thema, also was Rüstzeiten in der Produktion ist. Sicherlich, ich bin IT, bin Hardware-Junkie, deswegen sehe ich das sehr positiv, aber es ist halt einfach so, es gehört dazu, dass auch die Hardware, womit ich die Daten verarbeite, auf dem aktuellen Stand ist und so harmonisch ist, dass die Mitarbeiter einfach durcharbeiten können und Gas geben können. Ich mich morgens 10 Minuten ärgern muss, bis die Möhre hochgefahren ist, ist das nicht effektiv.
Verschwendung.
Ja, Verschwendung, danke. Verschwendung und Wartezeiten. Das ist
Genau.
Wartezeit war 6, glaube ich, oder? Sind die durchnummeriert so hart? Ich kenne das nur. Ich habe das irgendwann mal, die 7 Arten der Verschwendung kennengelernt. Ich glaube, da
Genau.
war der 6. Punkt war Wartezeit, ja.
Ja, es ist, ich müsste nachschauen, unnötige Bewegungen, hohe Bestände, Mehraufwand, Wartezeit, Wartezeit. Einer, der zweite wahrscheinlich. Ja.
Okay. Okay, super. Ja, ansonsten, Michael, vielen lieben Dank, Markus, für die Zeit. Wir müssen mal auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir bringen das zum Abschluss. Ich fand es mega interessant, hat tierisch Spaß gemacht. Und die letzten Worte, beziehungsweise die letzten Worte sind die, die vorletzten sind, Michael. Ich danke jetzt schon, danke allen, die zugehört haben. Und wir hören uns am nächsten Mal. Vielen lieben Dank.
Genau, vielen Dank, dass du da warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch mega spannend, dass wir das Thema mal so ein bisschen aufklabüstern konnten. Und ich denke, es war auch für die Zuhörer extrem spannend. Und wenn es da Zurückfragen gibt, natürlich sehr, sehr gerne bei uns melden. Man kann sich mit jedem von uns austauschen. Man findet uns alle auf LinkedIn oder über die anderen bekannten Kanäle. Und ich kann auch nur noch mal sagen, vielen Dank. Und die letzten Worte gehören dir, Markus.
Okay, ich möchte mich auch bedanken bei euch beiden. Es war eine tolle Zeit, die sehr, 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 sehr schnell vergangen ist. Leider, und der Austausch hat total Spaß gemacht mit euch, über das Thema zu reden und Gedanken auszutauschen. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurem Kanal, auf eurem Podcast. Bleibt dran, macht weiter so, bitte.
Vielen Dank, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.kuemtalk.de.